Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Marietta Schwarz, guten Abend. Und in dieser Fazitausgabe tauchen wir ab in die Mode- und Designwelt der 1960er Jahre. Es geht unter anderem um Mary Quant, die Frau, die den Minirock-Salon fähig machte, und den Einfluss des Bauhauses aufs DDR-Design. Das Jahr 1972 steht dann im Mittelpunkt einer Premiere an der Staatsoper in Stuttgart. John Adams, Nixon in China unter musikalischer Leitung von André de Ridder, und über den Zustand Europas und Visionen für die Zukunft dachten heute der Galerist Johann König, die Schauspielerin Mariam Zarré und einige andere Kulturmenschen öffentlich nach im Haus der Berliner Festspiele. Mehr dazu gegen Ende dieser Sendung. Es gibt dieses amerikanische Sprichwort, das heißt Only Nixon could go to China, also nur Richard Nixon konnte China besuchen, was Richard Nixon als US-Präsident 1972 ja auch tat. Als Antikommunist, Hardliner, setzte er in einem Moment höchster Not auf diplomatische Beziehungen mit dem Gegner, denn er hoffte auf Unterstützung im Vietnamkrieg. Der amerikanische Komponist John Adams verarbeitete diesen China-Besuch von Richard Nixon 1987 zu einer Oper. Und was ihn daran offenbar besonders interessierte, war, wie die US-Regierung diesen Akt medial in Szene setzte. Denn Nixon in China war neben der Mondlandung eines der größten Medienereignisse überhaupt. Die Adams-Oper feierte heute Abend an der Staatsoper Stuttgart Premiere. Und mit dabei war unser Kritiker Jörn Florian Fuchs, hallo.
Guten Abend, hallo.
Herr Fuchs, es ist ja auch erstmal schwer vorzustellen, wie man so einen Staatsbesuch auf die Bühne bringt.
Ja, der wird zunächst tatsächlich fast 1:1 auf die Bühne gebracht von John Adams und seinem Team. 1972 die Reise nach Peking. Man ist am Flughafen. Richard Nixon wird dort begrüßt. Und dann kommen so ein paar Honneurs. Es kommt natürlich dann auch Mao Zedong, und im Laufe dieser drei Akte verändert sich das allerdings dramaturgisch insofern, dass es dann nämlich persönlicher, privater wird. Man lernt die Figuren kennen, so wie sie jetzt historisch nicht verbürgt sind. Da ist zum Beispiel dann Pat Nixon, die Ehefrau von Richard Nixon, die also ein ausführliches Sightseeing-Programm in Peking absolviert, und dabei kommen dann doch sehr persönliche Momente auf. Und gegen Ende hin, das heißt, zuvor gibt es noch eine Ballettaufführung, ein Stück im Stück, das Rote Frauenbataillon. Und in diesem Stück, das sich also eigentlich die Staatsgäste aus Amerika anschauen, da verschieben sich die Ebenen, die spielen dann mit und werden gleichsam ins Geschehen hineingezogen, und der ganz kurze Schlussakt führt dann in eine Welt eigentlich schon jenseits der Zeit. Das sind alte, vielleicht auch demente Personen, die nochmal auf ihr Leben zurückblicken und sich selber befragen, was war gut, was war schlecht.
Mhm. Und diese Faszination des Medienereignisses, wird die dann auf der Bühne auch medial oder, ich sag mal, multimedial übersetzt?
Also Marco Stormann inszeniert das Ganze auf eine doch sehr eigenständige und eigenwillige Art und Weise. Die historische Folie ist zwar deutlich erkennbar immer wieder, aber was er macht, er thematisiert, dass er inszeniert. Also wir haben eine Brechung immer wieder, um es vorwegzunehmen, ganz, ganz stark im Schlussakt. Das ist auf einer fast leeren Bühne eine Art Probensituation mit dem Dirigenten und der Soufflöse, die auch Einsätze geben. Auch die Soufflöse gibt Einsätze hörbar für alle auf der Bühne. Richard Nixon, der Darsteller von Richard Nixon, geht später auch ins Publikum hinein und setzt sich wie ein Zuschauer dann dort rein, um sich den Rest nochmal anzusehen und anzuhören. Und diese Brechung war vorher eigentlich immer wieder schon auch zu spüren, insofern als eben thematisiert wird, ja genau, wie wird das Ganze medial aufbereitet? Weniger auf der Bühne durch multimediale Mittel, aber dadurch zum Beispiel, dass man also immer wieder thematisiert, was so ein Staatsbesuch bedeutet, dass die Figuren ein bisschen ironisiert werden, fast dass einzelne pathetische Situationen gebrochen werden, in Frage gestellt werden auf der Bühne. Das macht den Abend also sehr, sehr intellektuell und über weite Strecken auch wirklich spannend, aber auch durchaus wirklich anstrengend.
Das Ganze klingt für neue Musik, ich habe es ja gesagt, komponiert 1987, relativ eingängig, sage ich mal. Wir spielen mal einen kurzen Ausschnitt, nicht aus dem letzten Akt, sondern aus dem ersten.
Musik.
sehr rhythmisch. Mich hat es auch erinnert an ja, so Komponisten wie Steve Reich und die Minimal Music. Ist das ein richtiger Eindruck?
Also Adams hat in diesem Werk, in diesem noch recht frühen Werk, hat er tatsächlich sehr, sehr viel Minimalismus eingesetzt. Aber das ist immer erweitert und auch wieder gebrochen. Das hört sich manchmal wahnsinnig eingängig an. Man denkt, ach, das könnte man wahrscheinlich mit ein paar Jahren Musikunterricht selber auch spielen. Das ist aber weit gefehlt, weil es gibt unwahrscheinlich viele rhythmische Wechsel, Tempi, Taktwechseln, die oft ganz schnell aufeinander folgen. Das muss man also wirklich sich antrainieren. Man kann es nicht organisch irgendwie immer nachvollziehen, auch als Musiker. Da fand ich jetzt, muss ich sagen, das Orchester unter André de Ridder allenfalls solide. Da gab es sowohl am Anfang wie auch gegen Ende hin immer wieder Probleme ein bisschen mit der Koordination und es fehlte dann auch an einer Klangbalance, insgesamt ein bisschen an Dynamik für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack. Der Schlussakt übrigens ist komplett zugespielt. Das Orchester hat das vorher eingespielt und wir bekommen das über Lautsprecher. Also das ist durchaus auch eine sehr eigenwillige Art und Weise, da vorzugehen. Sängerisch, um bei der Musik zu bleiben, ist der Abend ganz, ganz exzellent, muss ich sagen, besetzt. Richard Nixon, gesungen von Michael Mays etwa, oder auch Henry Kissinger, Shigeo Ishino. Eine Idee von Stormann ist auch, dass die Figuren nicht gleich so aussehen, wie sie nun mal aussehen. Das bedeutet, dass Kissinger eben dann ein Asiate ist in diesem Fall. Und dass der Mao Zedong gesungen wird von dem Stuttgarter Haustenor Matthias Klink, der auch Sänger des Jahres wurde schon, der das auch exzellent macht, wobei man ihm anhört, wie anstrengend und anspruchsvoll letztlich diese Partie dann doch ist.
Und sagen Sie noch einen Satz, warum am Schluss im letzten Akt die Musik vom Band kommt?
Ja, das geht eben darum, wirklich alles nochmal in Frage zu stellen und das Ganze, was vorher dann doch theatral war, zu brechen. Ich meine, das ist im Stück auch angelegt und das erscheint Stormann also irgendwie fruchtbar machen zu wollen für die Oper. So ganz geht es letztlich, finde ich, nicht auf.
Jörn Florian Fuchs über die Premiere von Nixon in China. Die Oper von John Adams unter musikalischer Leitung von André de Ridder ist in Stuttgart zu sehen und zwar zum nächsten Mal am kommenden Freitag. Die Berliner Schaubühne präsentiert in diesen Tagen 10 neue Stücke aus aller Welt beim Feind Festival für internationale neue Dramatik. Feind. Besonders gefragt sind Stoffe, die politische und gesellschaftliche Strukturen der jeweiligen Länder abbilden. Diesmal sind viele dokumentarische Produktionen dabei, unter anderem aus Mexico City, New York, Peking oder Barcelona. Barbara Behrendt hat gesehen, was bisher lief. Am 4. April hat das Feind-Festival begonnen und da war auch ein chilenisches Stück darunter, bei dem auf der Bühne 9 Mädchen gegen die Gewalt an Frauen in ihrem Land protestieren.
Ein Mädchen liegt mit dem Bauch auf dem Boden, Arme und Beine zusammengebunden. Ein anderes setzt sich auf seinen Rücken. Dann noch eines und noch eines. 8 insgesamt. Angelina ringt nach Luft, schreit panisch, dass sie erstickt.
Ui, chiquilla, salga, por favor! Chiquilla, salgan! Chiquilla, salgan, que no puedo respirar!
Als die anderen von Angelina ablassen, ist sie tot. Es ist kein Mobbing, das wir hier sehen, sondern der beklemmende Versuch eines Reenactments. Genau so ist die 11-jährige Lisette im Erziehungsheim erstickt, als die 90 Kilo schwere Aufseherin sie am Boden fixiert und sich auf ihren Brustkorb gesetzt hat, angeblich um sie zu beruhigen. 9 chilenische Mädchen zwischen 13 und 17 starten von der Bühne aus die feministische Revolution. In Pasajes para no colorear erzählen sie ihre eigene Geschichte und die von rund 100 anderen Altersgenossinnen, mit denen der Regisseur Marco Layera gesprochen hat. Etwa die von Belén, einer 10-Jährigen, die von ihrem Stiefvater geschwängert und von den Ärzten gezwungen wurde, das Kind auszutragen. Abtreibung ist in Chile verboten, auch nach einer Vergewaltigung. Mit ungeheurer Energie wüten die Teenager über die Bühne. Sie nehmen eine lebensgroße Lolita-Gummipuppe in ihre Gemeinschaft auf, die, wie sie selbst, Männern viel zu oft nur als Samenspeicher diene. Die Mädchen wollen sexy sein, ohne für ihre Vergewaltigung verantwortlich gemacht zu werden und lesbisch, ohne von ihren Eltern in Prinzessinnenkleidchen gesteckt zu werden. Diese europäische Erstaufführung wird am 3. Tag des Feind-Festivals vom Publikum bejubelt. Solcher Furor steckt an. Eine Stunde später, auf der Studiobühne, ist es weniger das Temperament als ein pointierter Text, mit dem der genderqueeren Performerin La John Joseph in ihrer One-Woman-Show A Generous Lover eine bitterkomische Abrechnung mit dem britischen Gesundheitssystem gelingt. An den Tagen zuvor hatte es an beidem gefehlt, an Temperament und an guten Texten. Da sah man harmlose Arbeiten, die aktuelle Themen in Alltagssprache brav illustrierten. Danke Deutschland etwa, ein Stück, das die Bosnierin Sanja Mitrovic zur Eröffnung beisteuerte. Ein zweistöckiges Gerüst, darunter bunte Plastikblumen und Container. Mai Phong aus Vietnam stellt die Fragen des Abends.
Was definiert einen deutschen Staatsbürger? Wer sind denn die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die sich nicht deutsch fühlen? Oder die Deutschen, die sich wie Bürger zweiter Klasse fühlen?
Spieler aus dem Schaubühnenensemble, dazu ein Tänzer und vietnamesische Schauspielleien, resonieren darüber, wie viel Dankbarkeit man dem Land entgegenbringen sollte, das in den 70er Jahren viele Vietnamesen aufnahm, dessen Einwohner aber Jahre danach Molotow-Cocktails auf deren Unterkünfte nicht nur in Rostock, sondern auch in Hamburg schleuderten. Doch nur in ein paar anrührenden Tanz- und Gesangsszenen kommt die Inszenierung übers konventionelle Nacherzählen hinaus. Die Geschichte der nordvietnamesischen Gastarbeiter in der DDR und der südvietnamesischen Kriegsflüchtlinge in der BRD hätte eine präzisere Analyse verdient gehabt. Noch ein aktuelles Thema: Gentrifizierung im Stück Trap Street, der Feind Newcomer Kandinsky aus London. Eine alte Dame soll darin nach 60 Jahren ihre Wohnung im Sozialbau räumen. Auch diese Arbeit bleibt in ihrer Wirkung schlicht. Weder hat sie Tragweite in der politischen Aufklärung, noch treibt sie Zuschauer mietersolidarisch auf die Barrikaden. Migration, Gewalt an Mädchen, Gentrifizierung – das Feind setzt auch diesmal auf aktuelle Konfliktstoffe. Es sind fast ausschließlich Doku-Theaterstücke zu sehen, etwa aus China, Mexiko und Kanada. Viele sind im Kollektiv mit dem Ensemble entstanden. Das will der Intendant Thomas Ostermeier allerdings nicht als programmatische Leitlinie verstanden wissen.
Unsere Festivalauswahl ist kein Statement im Sinne von, das wollen wir jetzt befördern oder das ist das, was wir als das maßgeblich für die Zukunft sehen, sondern das ist ein Ausschnitt dessen, was existiert und wo sich vielleicht das Theater hinbewegt.
Das Theater, so Ostermeier, komme damit seinen Ursprüngen nahe. Shakespeare und Molière nennt er als Beispiele für die Großleistungen, die Autoren mit eigener Schauspielertruppe hervorbringen können. Doch mit solchen durchaus sympathischen Grüppchen, wie sie heute über die Festivals ziehen, ist das eben nicht zu vergleichen. Da fehlen oft gerade die Schreiber, die einen Text über harmloses Alltagsgerede hinausheben können. Trotz dieser Einschränkungen, das Feind ist konkurrenzlos in Berlin. Seit Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, sein Haus, die größte Gastspielbühne der Stadt, fast exklusiv für sein Lieblingsprojekt, das immersive Theater, reserviert hat, stemmt die Schaubühne fast nebenbei, das einzige internationale Autorenfestival der Hauptstadt.
Barbara Behrendt über Feind, das Festival für internationale neue Dramatik an der Schaubühne in Berlin. Kleiner Ausflug nach London in die Swinging 60s, Beatles, Pilzkopf, Bubikragen, Twiggy. Das Victoria and Albert Museum widmet der Modedesignerin Mary Quant eine Retrospektive, also der Frau, die nicht nur für den Minirock steht, sondern auch für den Bruch mit dem Haute-Couture-Betrieb. Sie erklärte den Geschmack und den Snobismus für tot und machte Designermode für berufstätige Frauen erschwinglich und bequem. So manche Britin hat für die Ausstellung jetzt nochmal ihren Dachboden durchforstet, wie Christine Heuer berichtet.
Mary Quant hat den Minirock nicht erfunden, aber sie hat ihn hoffähig gemacht. In ihrer Boutique Bazaar war das in der King's Road in Chelsea in den frühen 60er Jahren. Die Swinging 60s hatten noch gar nicht begonnen. Mary Quant bereitete ihnen in der Mode den Weg. Als sie 1955 ihre Boutique eröffnete, war die Lebensmittelrationierung gerade erst aufgehoben worden. Es war eine graue, triste Zeit, erinnert sich Quants frühere Pressesprecherin Heather Tilbury an die Nachkriegsjahre in London.
Young women were still dressing like their mothers.
Junge Frauen zogen sich an wie ihre Mütter, Twinset und Perlen, einengende Röcke, hohe Absätze, die sie ausschlossen von jeder Art von Ausgelassenheit oder Freiheit.
Precluded them from any sort of exuberance or freedom.
Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me.
Heather Tilbury ist selbstverständlich im Quantkleid zur Ausstellungseröffnung gekommen. Sie freut sich sichtlich, ihre Chefin und deren Werk zu feiern. In den Glasvitrinen um sie herum Schaufensterpuppen in Quant-Entwürfen. Mini, Maxi, Hosen, Strumpfhosen, Regenmäntel, Schuhe, Schlafanzüge, Unterwäsche, alles, was Frau so braucht. Die verschiedensten Stoffe und Muster, bunte Farben, alles kombinierbar mit etwas Mut. Der Quant-Stil in 120 Kleidungsstücken plus Accessoires, Kosmetik und Schnitt. Wie war das jetzt gleich mit dem Minirock?
She has beautiful legs and she used to wear her skirts shorter and shorter.
Sie hat tolle Beine und sie hat ihre Röcke kürzer und kürzer getragen. Ihre Kundinnen kamen in den Laden und sagten, wir wollen die Säume höher tragen, wir wollen unsere Röcke kürzer. Und das war toll für die jungen Frauen. Es war viel bequemer. Man konnte damit rennen, hüpfen, auf den Bus aufspringen. Sie gaben ein Gefühl von Freiheit.
You could run, you could jump, you could leap on the bus. And it gave a sense of freedom.
Mary Quants Geschmack trifft den Zeitgeist perfekt und sie ist eine gute Verkäuferin. Während sie in Paris Haute Couture für die Lucky Few machen, verkauft die englische Designerin ihre Mode schon bald auch über Kaufhäuser und Kataloge. Sogar Schnittbögen kann man erwerben und Quant-Modelle selber nähen.
She didn't feel that couture for the everyday person.
Sie wusste, dass Haute Couture für Normalsterbliche nicht möglich ist. Sie wollte Mode bezahlbar machen, damit die Leute Kleidung kaufen, zusammenstellen und so ihre Garderobe aufbauen konnten.
Pieces and add them and build their wardrobes.
She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
In den 50er Jahren war Quants Mode weder mini noch bunt. Im ersten Teil der Londoner Ausstellung sind frühe Entwürfe zu sehen. Braun, dunkelblau, gedeckte Farben, züchtige Säume, 10 cm unterm Knie. Was schon da ist in den frühen Jahren, Trägerkleider, die bequeme A-Linie, Bubikragen. Mary Quant experimentiert immer stärker. Sie fertigt Regenmäntel aus PVC und ebenfalls ganz neu maßgeschneiderte Damenhosen. Die jungen Frauen der Swinging 60s emanzipieren sich. Sie sind berufstätig, genau wie Mary Quant. Sie hatte einen Sohn und musste wie alle anderen vieles unter einen Hut bringen. Mann, Heim, Kinder und gleichzeitig ein selbstgewählter Beruf. Hätte sie ein besseres Vorbild sein können?
What better icon role model could she be?
Unter dem Hashtag #WeWantQuant haben die Kuratoren der Ausstellung die Briten letzten Sommer um Leihgaben gebeten. Quant-Kleider, Fotos, Erinnerungen. Die Reaktion war überwältigend. Im Mittelpunkt der Ausstellung sind jetzt Modelle aus privaten Kleiderschränken zu sehen und Fotos der Besitzer, wie sie sie tragen. Mary Quant ist Teil der englischen DNA. Sie hat Spuren im Alltag hinterlassen. Und in der Welt der Schönen, Reichen und Berühmten ihrer Zeit.
Patty Boyd, when she married George Harrison.
Als Patty Boyd George Harrison geheiratet hat, trugen sie beide Mary Quant, Cilla Black, Audrey Hepburn, Sandy Shaw, viele, viele bekannte Gesichter, sogar Brigitte Bardot.
Even Brigitte Bardot.
Und natürlich Twiggy, die Mary Quants Mode auf den Laufstegen und in den Hochglanzmagazinen vorführte wie keine zweite.
Die Ausstellung über Mary Quant ist bis Anfang nächsten Jahres in London im Victoria and Albert Museum zu sehen, Christine Heuer berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Rade Jan Juszewicz.
Das Haus des französischen Schriftstellers Victor Hugo auf der britischen Kanalinsel Guernsey ist nach einer Renovierung wiedereröffnet worden. Hugo hatte knapp 15 Jahre auf der Insel im Exil verbracht und das Gebäude selbst gestaltet und sich dabei von seinen Werken inspirieren lassen. Er hatte dabei auch kleinste Details durchdacht und gestaltet, darunter Zeichnungen auf den Holzfriesen oder geschnitzte Motive auf Holzmöbeln, auf denen die Köpfe der Figuren aus seinem Roman Der Glöckner von Notre Dame zu sehen sind. Im Haus finden sich Elemente aus Barock, Renaissance und Orientalismus und kein Zimmer gleicht dem anderen. Hugos Sohn Charles hatte das über 1100 Quadratmeter große Anwesen als ein Gedicht aus vielen Zimmern bezeichnet. Der US-Sender Discovery will vor laufenden Kameras einen jahrtausendealten ägyptischen Sarkophag öffnen lassen. In einer zweistündigen Sondersendung in der kommenden Nacht soll der Sarg einer 3000 Jahre alten Mumie geöffnet werden. In Deutschland wird vom Sender D-Max ein Livestream dazu angeboten. Forscher vermuten im Sarkophag einen ägyptischen Adligen. Die Grabstätte war im Februar vergangenen Jahres südlich von Kairo entdeckt worden. Ägypten versucht durch die Vermarktung archäologischer Entdeckungen den Tourismus anzukurbeln, der seit den Protesten gegen Husni Mubarak im Jahr 2011 eingebrochen ist. Nach Angaben der Regierung hat sich die Branche inzwischen leicht erholt. Politiker in der europäischen Kulturhauptstadt Plovdiv wollen eine LGBT-Fotoausstellung mit dem Titel Balkan Pride verhindern. Die für Juli geplante Ausstellung soll Fotografien vergangener Schwulen- und Lesbenparaden auf dem Balkan zeigen. Wir wollen das nicht und wir werden das stoppen, mit legalen und wenn nötig auch mit illegalen Mitteln, sagte der Parlamentsabgeordnete Alexander Sidi von der Partei Bulgarische Nationale Bewegung. Der Plovdiver Stadtrat will morgen darüber abstimmen, ob die zuständige Kulturdezernentin der Stadt Svetlana Kujumdjeva abgesetzt werden soll. Kujumdjeva verurteilte die Aktion als hässliche Provokation und sagte dem britischen Guardian: Ein Verbot könnte den Ruf der Stadt schwer beschädigen. Eine solche Einmischung kann man nur als Diskriminierung und Zensur betrachten. In den letzten Monaten haben sich in Bulgarien Übergriffe gegen Homosexuelle sowie Anschläge gegen Einrichtungen der schwul-lesbischen Community gehäuft. Einer Umfrage der LGBT-Organisation GLAS zufolge lehnen 2/3 der Bevölkerung homosexuelle Nachbarn ab.
Das Bauhaus als Schule der Gestaltung hat das Produktdesign des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt, und zwar nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der DDR. Viele Gestalter kamen ja selbst vom Bauhaus und führten später die Lehre an Hochschulen wie zum Beispiel der Burg Giebichenstein in Halle fort, oder sie arbeiten auch selbst als Gestalter in Kombinaten. Die Designklassiker, die so entstanden, wurden weniger bekannt als etwa die Produkte der Firma Braun, aber es gibt sie, und das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt zeigt sie nun in einer Ausstellung. Darüber sprach ich vor der Sendung mit der Direktorin Florentine Nadolny. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Nadolny, zum Thema DDR-Design fällt mir ein, ja klar, das Metropa-Geschirr, Simson-Moped oder Möbelsysteme aus Hellerau. Was zeigen Sie denn jetzt in Ihrer Ausstellung in Eisenhüttenstadt?
Ja, tatsächlich die Objekte, die Sie auch genannt haben, unter anderem. Also wir werfen einen Blick auf die Möbelgestaltung. Sie sprachen das Metropa-Kännchen an, das ja im einen eigenen Namen hat, nämlich den wunderbaren Namen Rationell, entworfen von Margarete Jani und Erich Müller. Wir werfen einen großen Blick auf die Glasgestaltung in der DDR, die Wirtegläser, die dann später in Überarbeitung zum Superfestglas wurden und wahrscheinlich das meistverbreitetste Glas der DDR darstellen, was man auch heute noch finden kann. Wir werfen einen Blick aufs Grafikdesign, einen kleinen, und auch mit der Simson S50 auf ein technisches Gerät, im weitesten Sinne auf eine Maschine.
Und da steckt überall das Bauhaus drin, ja?
Ja, das ist natürlich ganz wunderbar. Wir gehen auf Spurensuche. Also inwiefern das Bauhaus oder eben auch die moderne Formgestaltung sich in der Formgestaltung der DDR wiederfinden. Also wir schauen nach zentralen Aspekten wie Funktionalität, wie Langlebigkeit, wie die Frage Dekor, kein Dekor, also Ornamentlosigkeit. Wir schauen auf den Aspekt der industriellen Produktionsweise oder eben auch dem Umgang mit neuen Werkstoffen. Darüber hinaus gucken wir auch auf der Ebene der Kulturpolitik, wie von Seiten der Politik mit dem Bauhauserbe in der DDR umgegangen worden ist. Und das ist eine sehr widersprüchliche und wechselvolle Geschichte, die wir hier auch mit abbilden. Zunächst war es ja möglich, an diese frühen DDR bzw. in der sowjetischen Besatzungszone noch von Seiten der Architekten und Formgestalter an das Erbe, an das moderne Erbe anzuknüpfen. Aber bald darauf folgt ja schon die doch auch recht bekannte Formalismusdebatte, also das von politischer Seite Ablehnen moderner Formsprache, weil dieses eben mit der westlichen Sphäre dann gleichgesetzt wurde. Mhm. Also hier sieht man auch wunderbar, wie gestern auch mit in den Kalten Krieg oder in die Systemkonkurrenz mit eingebunden sind.
Ja. Das Interessante ist ja, dass obwohl das Bauhaus, ja, man kann ja sagen, tabuisiert wurde in der DDR, dann interessanterweise genau in diese Zeit der Tabuisierung ganz tolle Designprodukte fallen. Also ich würde, nach meiner Wahrnehmung sind das ja so die 50er, 60er Jahre, wo tolle Produkte hervorgebracht wurden. Wie passt denn das zusammen?
Ja, das ist eben auch sehr spannend und tatsächlich spielen die Hochschulen dabei eine Schlüsselrolle. Wir haben in Berlin die Kunsthochschule Berlin-Weißensee, die neu gegründet wird. Wir haben aber auch eine Hochschule mit Tradition in Halle, die Burg Giebichenstein, oder eben auch Dresden, wo es erste Versuche gibt, wieder mit aufzusetzen. Und hier werden Bauhäuslerinnen und Bauhäusler oder Vertreter der Moderne in der Lehre tätig und geben auch in Zeiten, wo das Bauhaus von kulturpolitischer Seite eher ja verfemt wurde oder eben ja zurückgewiesen wurde, geben sie implizit im Grunde Gestaltungsprinzipien, Gestaltungsansätze an die nächstfolgende Generation weiter.
Würden Sie denn sagen, es gibt eine typische DDR-Formsprache?
Das zu sagen, finde ich immer sehr schwierig. Was wir aber sehen können, und das beleuchten wir auch in dieser Ausstellung, ist, dass wir hier Ansätze haben oder auch Ideale oder Ansprüche, die sich Designerinnen und Designer auch verpflichtet fühlen, die vielleicht spezifisch mit dem Wirtschaftssystem zusammenhängen. Also tatsächlich ist es so, dass das Prinzip der Langlebigkeit bei vielen Entwürfen im Mittelpunkt stand. Es ging eben vor allem darum, in einer durch Ressourcenknappheit geprägten Gesellschaft Dinge für eine breite Bevölkerung in die Produktion zu geben, also sie zu entwerfen und in die Produktion zu geben. Mhm. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, den wir, wenn wir auf heute gucken oder auf eine stark ausdifferenzierte Konsumgesellschaft gucken, wie wir sie in Westdeutschland beispielsweise hatten, dann spielt dieses Prinzip der Langlebigkeit in der DDR tatsächlich eine große Rolle und kann sich dort auch in vielen Produkten, natürlich nicht in allen, aber in vielen Produkten wiederfinden.
Das heißt ja auch immer, die gute Gestaltung sei dann am Ende beim Bürger gar nicht angekommen.
Das würde ich so überhaupt nicht in Gänze unterstreichen. Das, was wir hier zum Beispiel, wir in der Ausstellung zeigen, sind tatsächlich bis auf wenige Ausnahmen Dinge, die in der Alterskultur vertreten waren. Beispielsweise in öffentlichen Einrichtungen. Wir haben ja auch den wunderbaren Stahlrohrstuhl 3101, der Ende der 50er Jahre vom VEB Stiemer Stendal entwickelt wurde, ein Kollektivsentwurf. Und der in jeder Schule, in jedem Kindergarten, in jeder Kantine verbreitet war. Also man kann vom weit verbreitetsten Stuhl der DDR sprechen. Und insofern hat er tatsächlich auch jeden DDR-Bürger und jede DDR-Bürgerin und jeden Gast des Landes erreichen können.
Viele Betriebe wurden ja nach dem Mauerfall abgewickelt. Wo lebt denn diese DDR-Gestaltungstradition, sage ich jetzt mal, überhaupt noch fort?
Ja, also ein Beispiel, ich sprach schon den Stahlrohrstuhl 3101 an, der hat also eine leichte Überarbeitung erfahren und ist auch heute wieder im neuen Design, in neuen Farben erwerbbar.
Okay, ein Stuhl.
Ein Stuhl beispielsweise, ja. Genau. Die Simson S50, die sehen Sie noch immer in Nutzung und es werden auch wieder Ersatzteile produziert. Aber das Rationellkännchen, das ist immer noch in Produktion wäre, das ist meines Erachtens nicht mehr.
Frau Nadolny, warum ist das Thema bislang wenig belichtet?
Tatsächlich ist es so, dass wenn wir uns über Formgestaltung in der DDR informieren wollen, auch in einem internationalen Kontext, dass es deutschlandweit kaum Einrichtungen gibt, die das in der ständigen Ausstellung tun. Also ich denke, es ist insgesamt eine Frage, wie mit der Kulturgeschichte der DDR insgesamt deutschlandweit umgegangen wird. Mein Eindruck und meiner Kollegin ist es, dass wir jetzt nach 30 Jahren Mauerfall und im nächsten Jahr 30 Jahren Wiedervereinigung so langsam hinkommen zu einer ja verstärkten Betrachtung eben der einzelnen Arbeitsbereiche und damit auch zu einer gleichwertigen und auch wertschätzenden Betrachtung dieses Teils deutscher Kulturgeschichte.
Florentine Nadolny, Direktorin des Dokumentationszentrums DDR Alltagskultur in Eisenhüttenstadt. Und auch diese Ausstellung Alltag Formen ist lange zu sehen, nämlich bis Januar 2020. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Berliner Festspiele haben ein Diskussionsformat, das nennt sich Reden über Veränderung. Und da wurde heute von Europa geträumt, beziehungsweise nein, es ging um neue Träume für Europa. Also etwas, das in die Zukunft gerichtet ist, in turbulenten Zeiten neuer Nationalismen. Eine Vision, eine politische Utopie oder einfach nur eine neue Europaerzählung wäre ja nicht schlecht, gerade auch vor den Europawahlen Ende Mai. Jochen Stöckmann hat sich angehört, was die Podiumsteilnehmer beizutragen hatten. Der Galerist Johann König, die Schauspielerin und Autorin Mariam Zaré, der Publizist Roger de Weck und die Demokratieforscherin Ulrike Gürow.
Johann König brennt für Europa. Auf der Fassade seiner Berliner Galerie hat er den Schriftzug Europa leuchten lassen. Und Designer entwarfen für den erfolgreichen Galeristen einen europablauen Hoodie, auf dem im Kreis der 12 Sterne eine traurige Brexit-Lücke klafft. Das sollte eine Warnung des 38-Jährigen sein für die noch jüngere, allzu frohgemute Generation.
Wir richten uns an ein sehr junges Publikum und ich habe gemerkt, dass die gar kein Verständnis davon haben, in was für einer Comfortzone wir hier in Europa leben, mit Studium in London, Auslandsaufenthalt in Madrid und so weiter. Und dann dachten wir, wie können wir die erreichen? Und das tut man natürlich am besten, wenn man dieselbe Sprache spricht und das Ganze so cool macht, dass es transportierbar ist.
König will seinen Traum für Europa transportieren. Er legt ihn für jedermann angenehm und leicht zu vermitteln an. Die gleichaltrige Autorin Mariam Zaré, in Teheran geboren, setzt ihre Bestandsaufnahme dagegen. Einen Albtraum.
Es gibt so ein Gefühl von einer großen Destabilisierung und Orientierungslosigkeit. Und in dieses diffuse Gefühl wird sozusagen dieser ganze Diskurs in so vielen Ländern gehijackt, wenn man so sagen will, von sozusagen einer neuen Rechten oder extremen Rechten, die so eine Versprechung nach Homogenität, so ein Versprechen nach Heimat und das Stigmatisieren der sogenannten anderen vorantreibt.
Der Schweizer Publizist Roger de Weck, durchaus kein Träumer, analysiert die Lage und zeigt sich optimistisch.
Weil gerade die von Ihnen erwähnten Rechten, daran sind extrem starke Gegenkräfte zu wecken. Wir haben einen Kulturkampf. Diejenigen, die in Richtung Europäische Republik wollen, Macron, und auf der anderen Seite Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, der ein abendländisches, christlich-abendländisches Europa will.
Ulrike Gürow wiederum, die Demokratieforscherin, präsentiert sich selbst als traumwandlerische Expertin, der bereits vor Jahren im Zeichen der Banken-, Finanz- und Griechenland-Krise von der Politik Hindernisse in den Weg gelegt wurden.
Heute darf man ja öffentlich träumen, aber damals war alles alternativlos, dass ich im politischen Raum praktisch nicht mehr auftreten durfte als Europaexpertin, weil ich einfach mal nachgedacht habe, was denn eigentlich Europa fehlt. Dafür öffneten sich aber die Türen der Kultur an Theater und so weiter.
Seither hat Gürow auf Biennalen in Kulturforen ihr im Wortsinn einfaches Patent- und Traumrezept zu Gehör gebracht.
Ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Wenn die Solidarität institutionalisiert ist, sind wir am Ende in einem Zustand zum Beispiel von einem europäischen Mindestlohn, zum Beispiel von einer europäischen Sozialversicherung.
Diese Institutionalisierung allerdings widerspricht dem Grundgedanken der Solidarität, die ja erst im Kampf um die Durchsetzung gemeinsamer Interessen entsteht und die sich eben nicht von oben verordnen oder über die Köpfe der Bürger hinweg vereinheitlichen lässt. Darauf aber laufen Gürows Reißbrettträume von einem ganz anderen Europa hinaus und provozieren deshalb Widerspruch im Publikum.
Das Thema Einheit, das halte ich hier für übertrieben gefährlich formuliert. Ich bin der Meinung, nicht Vereinheitlichung, sondern Verbindung. Wir haben nicht einen Markt, wir haben viele Märkte. Wir haben eine Währung, aber das ist ein großes Problem. Das wird nur noch von oben herab zentralistisch gelöst. Wenn wir in diesem Sinne auch eine Demokratie hätten mit diesen bürokratischen Regelungen, die Sie gerade vorgeschlagen haben, das halte ich für sehr problematisch.
Und warum überhaupt von einem ganz anderen, völlig neuen Europa träumen, wenn die Union in der bestehenden Form einiges leistet? Roger de Weck.
Ohne Europäische Union würde Viktor Orban im Moment Krieg führen, um die ungarischen Minderheiten heim ins Reich zu holen. Und was ist das Friedensstiftende? Das ist durch starke, aber komplexe Institutionen letztlich die Kulturen, die einander nicht vertragen, näher zu bringen. Ich bin ein großer Freund der Komplexität.
De Wecks nüchterne und differenzierte Analyse hatte viel für sich, passte aber nicht zum Thema. Auf bunten Träumen beharrte etwa Olaf Zimmermann als Vorsitzender des Kulturrats, einer der Organisatoren dieser Veranstaltung, bei der es weniger um überzeugende Argumente als um Kundenfang für ein marktschreierisch ausgemaltes Europa ging.
Ich glaube, wenn wir es nicht hinbekommen, dass dieses Europa auch sexy ist, dann wird das nicht funktionieren. Und deswegen würde ich gerne von Ihnen wissen, wie wir denn ein Europa so organisieren können, dass die Menschen sagen, ja, dieses Europa will ich haben, weil es mir auch Spaß macht, in diesem Europa zu leben.
Spaß verspricht das politische Alltagsgeschäft nun gerade nicht. Aber muss man deshalb mit neuen Träumen davon ablenken?
Fragt Jochen Stöckmann nach der Podiumsdiskussion Neue Träume für Europa heute im Haus der Berliner Festspiele. Und wir blicken in die Zeitungen von morgen mit Arno Ozesek.
Zum Start in die neue Woche legt die Frankfurter Allgemeine Zeitung gleich mal einen Vorschlag zur Quadratur des Kreises vor. Der allerdings ist ein bisschen kompliziert, deshalb hier zunächst leichter Verdauliches. Unter der sehr taz-mäßigen Überschrift »Alle verarscht« stellt in der Tageszeitung Laura Ewert die Hochstaplerin und Betrügerin Anna Sorokin vor, die eigentlich Anna Delvey heißt, gerade in New York vor Gericht steht und dort gern gehobenen Fummel vorführt. Zum Beispiel, die Taz zeigt's per Foto, ein schwarzes Kleid von Michael Kors. Laura Ewert schildert die Sorokin-Story ohne Großeinsatz der Moralkeule, aber einiges Grundsätzliche will sie schon loswerden. Der Trend zum Betrug erstaunt nicht, das Begehren steigt. Luxus ist überall, in Magazinen, auf Instagram, in Reality-Shows. Luxus ist greifbarer geworden, mit einem Like ist er fast berührbar. Wen wundert's, dass gefaked wird? Coole Street-Style-Marken ballern Luxus-Label-Logos auf Jogginganzüge. Coole Kids haben gefälschte Designer-Shirts. Billig wird wie teuer getragen und andersrum funktioniert es absurderweise ähnlich. Gucci verkauft schmutzig aussehende Turnschuhe für 700 Euro. Modisch bewandert die Taz-Autorin Laura Ewert. Selbst auf Deutsch zitiert hilft Wittgenstein rein gar nichts, wenn ein Mann dich gegen eine Bücherwand schleudert. Dieser Satz steht in dem autobiografisch grundierten Roman Damals von Siri Hüstvedt und er beschreibt den Moment einer beinahe Vergewaltigung, den die junge SH in den 70er Jahren in New York erlebt hat, wo ihr die Kulturmachos über kluge Bücher schwadronierend vor allem auf den Busen starrten. In der Süddeutschen Zeitung bespricht Maike Fessmann neben Damals auch Hüstvedts Essayband »Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen« und macht aus der Doppelrezension ein hübsches Porträt. Hüstvedt arbeitet an einer weiblichen Sicht der Wissensgeschichte, in der bestimmte Phänomene bisher unterbelichtet sind, beispielsweise die Tatsache, dass der Mensch sein Leben eben nicht in heroischer Einsamkeit beginnt, wie die Philosophiegeschichte glauben machen will, sondern im Leib der Mutter und nach der Geburt in ständiger, zunächst nonverbaler Zwiesprache mit ihr oder einem nahen anderen. Falls Sie lieber Fernsehen als Bücher lesen, in der Tageszeitung Die Welt bespricht Wieland Freund die Netflix-Doku Unser Planet von dem Regisseur David Attenborough, dem man in England seit längerem vorwirft, er würde den prekären Zustand unseres Planeten durch allzu schöne Bilder verraten. Laut Freund erklärt in Unser Planet der Erzähler durchaus, was die Stunde geschlagen hat. Gezeigt aber wird etwas anderes, so Freund. Der performative Widerspruch bleibt unaufgelöst. Die Tonspur ist phasenweise apokalyptisch. Die grandiosen Aufnahmen jedoch sehen mehr denn je nach einem Paradies in High Definition aus. Ein jedes von ihnen würde sich prima als Bildschirmschoner der teuersten Hardware aus Cupertino machen. Die herrlich definierten Köpfe der Waldelefanten in den Bäs des kongolesischen Regenwalds, das Luftballett der Doppelhornvögel hoch über den Wipfeln eines indischen Walds, der wuchtige Jog des sibirischen Tigers an einer Kamerafalle vorbei. Mit Jog meint Wieland Freund offenbar den Joggingstil des Tigers. So, jetzt aber hurtig zur FAZ'schen Quadratur des Kreises. Gemeint ist ein Ausweg aus der Brexit-Falle. Dafür, behauptet der EU-Experte Joseph H. H. Weiler, bedürfte es nur einer einfachen Entschließung der Staats- und Regierungschefs der Union, in der sie sich verpflichten, in Zusammenarbeit mit den Regierungen des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland innerhalb von nicht mehr als 3 Jahren nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs ein Rechtsregime einzuführen, das die Integrität des Zollgebiets der Union gewährleistet und gleichzeitig eine offene Grenze in Irland aufrechterhält, falls das Vereinigte Königreich beschließt, nicht in der Zollunion zu bleiben. Puh. Genaueres lesen Sie bitte selbst nach, denn auch wenn Sie Spaß an unserer Presseschau haben, gilt heute wie immer mit einer FAZ-Überschrift: Dieser Spaß ist endlich.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, schönen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.